Kapitel 33 Nachhilfe. Peter steht vor der Panzerglasscheibe und beobachtet, wie der Alte auf dem Rücken liegend seine Beine nach hinten streckt, bis seine Knie neben seinen Ohren zu liegen kommen.
»Yoga«, sagt der Alte, »die Embryostellung.«
»Ich bin eigentlich nicht gekommen, um Rückengymnastik zu machen«, sagt Peter.
»Das ist keine Rückengymnastik«, sagt der Alte, »das ist Yoga. Los, los, leg dich hin.«
Peter gehorcht.
»Auf den Rücken«, sagt der Alte. »Und jetzt die Beine in die Luft. Halten, halten. Und jetzt die Beine nach hinten kippen, bis sie den Boden berühren.«
Der Alte kichert. Peter gibt auf, weil er so nicht sterben will. Er sieht die Nachrichten vor sich, die Sandra daraus machen würde. »Heute starb ein Nutzloser in Quality City«, weil er sich bei einer Rückengymnastikübung, die von einem wahnsinnigen alten Mann angeleitet wurde, das Genick gebrochen hat. Wäre er lieber in eines der Studios von Fit for Work gegangen. Dort gibt es gerade wieder Aktionswochen, etc. bla bla. Peter steht auf. »Kiki hat mir geraten, mit meinem Problem an die Öffentlichkeit zu gehen«, sagt er. »Aber sie meinte auch, dass ich erst noch einige Wissenslücken schließen solle.«
»So gewählt hat sie sich ausgedrückt«, fragt der Alte.
Er hat seine Beine zum Spagat gespreizt und streckt die Arme nach vorn. Sie meinte, ich hätte weniger Verständnis für meine Lage als ein dressierter Affe.
»Und ich soll dir Nachhilfeunterricht geben?«, fragt der Alte. »Glaubst du denn, ich habe meine Zeit gestohlen?«
Sie hat gesagt, dass sie das sagen würden. Der Alte steht auf.
»Und was hat sie dir geraten zu antworten?«
»Ich soll so tun, als würde ich aufgeben und mich anschicken zu gehen. Dann würden sie mich zurückrufen, weil sie in Wahrheit nichts lieber täten, als Wissen aus ihrem prall gefüllten Bassin auf ausgedörrte kleine Pflänzchen wie mich herabregnen zu lassen.«
»Das hat sie gesagt.«
»Sie hat gesagt, dass ihnen einer abgeht, wenn sie vor irgendeinem dummen Trottel mit ihrem Fachidiotenwissen protzen können.«
»Sie ist nicht sonderlich höflich, was?«
»Nein, aber sie hat natürlich recht«, sagt der Alte. Er kommt ganz nah an die Panzerglasscheibe.
»Nun denn, mein junger Padawan, die Macht ist nicht mit dir.«
»Nein.«
»Ich werde dir gleich als erstes das Wichtigste erklären. Im Netz gibt es kein Umsonst. Wenn du für einen Service nichts bezahlst, dann bezahlt ihn jemand anders. Und dieser andere bezahlt nicht aus Menschenfreundlichkeit, der will etwas dafür, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, deine Daten.«
»Wow«, sagt Peter, »einfach nur wow. Ich spüre förmlich, wie mich diese wirklich neue Erkenntnis durchflutet und meinen Horizont erweitert.«
»Gut, gut«, sagt der Alte, »Arroganz, das Vorrecht der Jugend. Wenn du das weißt, warum handelst du denn dann nicht danach, hm?«
»Sie meinen, ich soll mich auch in einen Panzerglaskasten sperren?«
»Da du so schlau bist, kannst du mir doch sicherlich auch sagen, was Kybernetik eigentlich bedeutet.«
»Es hat irgendetwas mit dem Cyberspace zu tun?«
»Wow«, sagt der Alte. »Einfach nur wow.«
Er nimmt einen Zug aus seiner Sauerstoffflasche.
»Kybernetik ist ein aus dem Altgriechischen entlehntes Kunstwort für Steuern, Navigieren, Regieren. Immer wenn eine Gruppe von Klugscheißern besonders clever rüberkommen will, schnappen sie sich ein Wort aus dem Altgriechischen. Das nennt man dann aus irgendeinem Grund humanistische Bildung. Ich schweife ab. Norbert Wiener, ihr Begründer, bezeichnete die Kybernetik als die Wissenschaft der Steuerung und Regelung von Maschinen, lebenden Organismen und sozialen Organisationen.«
»Was hat das mit mir zu tun?«, fragt Peter.
»Du bist ein lebender Organismus«, sagt der Alte. »Oder etwa nicht?«
Plötzlich macht er große Augen.
»Nein, tatsächlich nicht. Du bist ein Zombie, stimmt's? Ein willenloser Untoter. Wie konnte ich das nur übersehen?
Ich bin kein Zombie.«
»Weißt du«, sagt der Alte, »der eigentliche Witz ist, dass wir damals in meiner Jugend ernsthaft geglaubt haben, das Internet könne das Mittel zur Befreiung der Menschheit sein. Wie naiv. Dabei wussten wir ja, wo die Kybernetik herkommt.«
»Wo kommt sie denn her?«, fragt Peter.
»Endlich eine gute Frage«, sagt der Alte. »Sie hat ihre Anfänge im Krieg. Norbert Wiener war ein Mathematiker, der im Zweiten Weltkrieg davon träumte, Nazi-Bomber vom Himmel zu holen.«
»Die Nazis aus dem Musical?«, fragt Peter.
»Korrekt«, sagt der Alte. Das Problem war, dass die von Menschen gesteuerte bodengestützte Flugabwehr viel zu langsam und unpräzise war, um die schnellen Bomber treffen zu können. Eine Maschine musste erfunden werden. Eine Maschine, die mit Hilfe von Rückkopplungsschleifen ihr Verhalten selbst anpassen konnte. Das war die Geburtsstunde der Kybernetik. Der Alte blickt zu Peter. Du guckst so dumm, sagt er. Ich muss wohl kleiner anfangen. Bitte. Ein simples kybernetisches System ist ein Thermostat. Es vergleicht die aktuelle Temperatur, den Ist-Wert, mit der gewünschten Temperatur, dem Soll-Wert und reguliert nötigenfalls die Heizung. Vergleicht dann wieder den neuen Ist mit dem Soll-Wert, passt wieder an und so weiter. Das hast du verstanden? Ja. The Shop ist auch ein kybernetisches System. Ein viel komplexeres natürlich. Der Alte kratzt sich am Kopf. Ist dir klar, dass anfangs eine kommerzielle Nutzung des Internets strikt verboten war? Fragt er. Kaum noch vorstellbar, was? In der Tat. 1995 wurden die letzten Restriktionen aufgehoben und der Kommerz übernahm das Netz. Trotzdem haben wir zu der Zeit immer noch geglaubt, das Internet könne die Macht der großen Konzerne brechen. Wir dachten, es entstehe ein Markt mit unzähligen Alternativen, da es über einen Online-Shop ja so einfach wie noch nie war, weltweit Kundschaft zu erreichen. Aber das genaue Gegenteil ist passiert. Es sind die mächtigsten Monopole entstanden, die es je gegeben hat. Trotz des Internets, sagt Peter. Unsinn, sagt der Alte. Wegen des Internets. Man nennt das den Netzwerkeffekt. Und der ist teuflisch. Was ist der Netzwerkeffekt? Der Nutzen mancher Produkte ist abhängig von der Anzahl der Produktnutzer. Stell dir vor, du findest einen Telefonanbieter, der dir die absolut günstigsten Tarife anbietet, leider mit einem kleinen Haken. Du kannst nur Leute anrufen, die auch diesen Anbieter nutzen, und du bist der einzige Nutzer. Ich verstehe. Tatsächlich? Je mehr Nutzer ein solches Netzwerk hat, desto nützlicher ist es. Ja. Und wenn ein Anbieter erstmal eine kritische Masse an Nutzern erlangt hat, ist es für einen neuen Konkurrenten extrem schwer, diesen Nützlichkeitsvorsprung einzuholen. Der Netzwerkeffekt ist ein sich selbst verstärkender Effekt und führt zu einer Monopolbildung. Vielleicht sollte ich lieber sagen, zur Herausbildung einer dominanten Plattform. Nimm The Shop. Je mehr Kunden The Shop hat, desto mehr Anbieter sind gezwungen, ihre Waren bei The Shop anzubieten, desto mehr Produkte bietet The Shop an, desto mehr Kunden werden bei The Shop fündig und desto mehr Kunden wird The Shop gewinnen. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz, denn je mehr Kunden The Shop hat, desto mehr Anbieter sind gezwungen, ihre Waren bei The Shop anzubieten. Das ist schon gut, sagt Peter. Ich hab's verstanden. Das Netz ist böse. Unsinn, sagt der Alte. Ich sage nicht, dass es eine böse Technologie ist. Ich sage nur, dass man ihre Anfänge mitbedenken muss. Es kommt nicht von ungefähr, dass der sogenannte Cyberspace immer mehr zu einer riesigen Kontrollmaschine wird, die Maschinen, lebende Organismen und soziale Organisationen steuert. Peter holt Block und Stift aus seiner Jackentasche. Vielleicht sollte ich mir ein paar Notizen machen, sagt er. Gute Idee, sagt der Alte. Gute Idee. Weißt du, wir dachten, das Internet würde demokratisierend wirken. Wir dachten, es könnte für Chancengleichheit sorgen. Stattdessen ist die Einkommensschere weiter aufgerissen als je zuvor. Was haben wir übersehen? Sie werden es mir sicherlich gleich sagen. Korrekt. Wir haben nicht bedacht, dass digitale Märkte nach dem Winner-Takes-It-All-Prinzip funktionieren. Das ist in nicht-digitalen Märkten anders. Ein Beispiel? Fragt Peter. Sagen wir, in deiner Straße sind zwei Eisdielen. Diele A ist ein Tick besser. Wo würdest du hingehen? Na, zu Diele A. So denken aber alle. Also ist immer eine riesige Schlange vor Eisdiele A. Manchmal ist sogar deine Lieblingssorte aus, bevor du drankommst. Und Diele B ist wirklich nur minimal schlechter und nicht so voll. Wo würdest du hingehen? Diele B. So verteilt sich die Kundschaft, weil sich Eis nicht beliebig oft kopieren und an alle Kunden gleichzeitig ausgeben lässt. Ganz im Gegensatz zu digitalen Produkten, sagt Peter. Wenn sie mich immer ihre Sätze vervollständigen lassen, dann fühle ich mich wie ein dummer Schuljunge. Zu Recht, zu Recht. Also aus eben Gesagtem folgt, selbst wenn sie nur minimal schlechter wäre, gäbe es keinen Grund, die zweitbeste Suchmaschine zu benutzen. Winner takes it all, loser gets nothing. In der Digitalwirtschaft braucht keiner das zweitbeste Produkt, den zweitbesten Anbieter, das zweitbeste soziale Netzwerk, den zweitbesten Shop, den zweitbesten Comedian, den zweitbesten Sänger. Es ist eine Superstar-Ökonomie. Es lebe der Superstar, scheiß auf den Rest. Der Alte kratzt sich am Kopf. Nun ja, und damit sind wir ja auch schon bei dir. Kommen wir also zum eigentlichen Thema unserer kleinen Nachhilfestunde. Kommen wir zu Er macht eine dramatische Pause und sagt dann mit großer Geste: Peters Problem. Er starrt Peter direkt in die Augen. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist kein Superstar. 107 Anekdoten oder 13 Stunden und 11 Minuten später hört der Alte endlich auf zu reden. Peters Schädel brummt. Er lässt sich nach Hause fahren und schläft völlig erschöpft im Auto ein.